Radio 1. Das Berlinale Radio.
Wir sind wieder das Berlinale Radio, auch in diesem Jahr. Die Sendung ist jetzt immer ein bisschen früher, haben Sie schon gemerkt. Wir fangen um 19 Uhr an, außer am Samstag, also auch am nächsten Samstag dann ab 21 Uhr, wenn die Preisträger und Preisträgerinnen hoffentlich hierher kommen mit ihren Preisen. Möglicher Kandidat ist der Regisseur, der jetzt hier bei uns zu Gast ist. Er ist wirklich eine Regielegende, wie Sie wahrscheinlich auch alle wissen. Er hat 25 Filme inzwischen gemacht, französische Filmgeschichte geschrieben, hat mit vielen bedeutenden Schauspielern gearbeitet, immer sehr persönliche Geschichten erzählt und kann man ja auch sagen, ist eine Schauspieler- und Künstler-Dynastie. Sein Vater war Schauspieler, sein Sohn ist ein sehr berühmter Schauspieler, Louis Garrel, haben Sie vielleicht gesehen, in Intrigue, jetzt als Dreyfus spielt er dort. Auch seine Tochter ist Schauspielerin, er selbst Regisseur. Bitte begrüßen Sie den Schöpfer von The Salt of Tears, Philippe Garrel ist bei uns. Bonsoir, monsieur.
Merci beaucoup.
Und Jörg Taschmann wird in gewohnter Weise für uns übersetzen. Danke dafür schon mal, Jörg. Und vielleicht können wir erst mal skizzieren. Sie haben so verschiedene Themen, die sich durch Ihr Werk immer wieder ziehen. Aber hier steht, finde ich, im Mittelpunkt etwas, was ganz prägend ist. Nämlich Beziehungsgeflechte von Menschen. Also nicht nur eine Figur, sondern es sind dann mehrere Figuren, mehrere Umkreisungen, auch Überschneidungen. Warum interessiert Sie das nach wie vor so sehr, was natürlich auch an erotischer Energie, an sinnlicher Energie zwischen den Menschen passiert? Und hier sind zumindest auch sehr junge Menschen. Das sind sehr junge Leute. Eigentlich am Anfang Ihres Lebens noch. Was hat Sie daran so fasziniert?
Poussé à faire cette histoire-là.
C'est compliqué à dire. Parce que vous dites que c'est un cinéma qui est très proche de la vie intime, et, mais au sens où la psychanalyse est très proche de la vie intime. C'est-à-dire comme le terrain qu'on explore pour dire quelque chose ou comprendre quelque chose. Mais le fait que mon cinéma essaie de montrer comment les gens vivent réellement aujourd'hui et tout, oui, c'est quelque chose qui m'apparaît naturel, l'envie de faire comme des actualités de la vie réelle, mais au lieu que ça soit des actualités sur l'histoire ou sur la société, que ça soit des actualités sur là dans le sens j'ai fait sur la famille, comme vous parliez de mon fils ou de mon père qui est plus de ce monde, ou j'ai fait sur pendant mes histoires d'amour. Mais je disais ça au sens de la psychanalyse parce que c'est quelque chose pour comprendre la vie et c'est une dialectique entre le réel et la vie réelle et les sentiments réels et l'art, puisque le cinéma est un art. Et oui, c'est mon sujet, mon domaine.
Also Sie haben jetzt natürlich erstmal nur darauf, du hast nur darauf hingewiesen, Knut, dass er sich sehr viel auch um das Intimleben von Menschen und ihre Beziehung zueinander interessiert. Aber was ganz wichtig dabei ist, ist auch die Psychoanalyse dabei. Mhm. Also das beides kann man nicht voneinander trennen. Und das ist genau das, was ihn eigentlich immer interessiert hat, das beides irgendwie zu sagen, weil gerade auch die Psychoanalyse sehr viel über unsere menschlichen Beziehungen zueinander aussagt. Und was ihn interessiert, sind eigentlich Geschichten über das Leben. Mhm. Man könnte sagen, ganz aktuelle Geschichten, reale Geschichten. Er will zeigen, wie die Leute wirklich leben. Aber anstatt jetzt eine Art Nachrichten zu machen über die Gesellschaft, rückt er eben doch sehr gerne Menschen eben in den Mittelpunkt. Du hast es schon gesagt, er hat verschiedenste Themen. Das kann die Familie sein. Du hast deinen Familien-Background schon erwähnt. Aber in dem Fall, und deswegen kommt er nochmal zurück auf die Psychoanalyse zu sprechen, das ist eben so, wie man das Leben dann auch einschätzen kann, wie man das Leben dann auch einordnen kann. Und auf der einen Seite hast du etwas sehr Realistisches, was er versucht zu filmen. Und dann hast du die Kunst. Und das ist natürlich eine gewisse Dialektik, wie du die Kunstwelt und Kino ist Kunst mit dem realen Leben vermengst.
Und zwar in einem Schwarz-Weiß-Film, wo wir einen jungen Mann erleben, der einen interessanten Beruf hat, der ist Tischler und lernt bei seinem Vater. Und dieser Vater hatte wahrscheinlich auch mal größere Träume, wollte mehr. Der Sohn soll es verwirklichen, der geht dann nach Paris, bewirbt sich dort an einer offenbar sehr bedeutenden Kunstschule, wo man eben als Tischler dann Kunsttischler wird und wird auch angenommen. Und ich fand übrigens neben allem Erotischen, was dieser Film erzählt, mich hat vor allem dieses Verhältnis interessiert von Vater und Sohn. Dass der Vater so eine Projektion ausübt, dass der Vater vielleicht sogar Druck ausübt und diesen Jungen in eine Richtung bringen will, die er vielleicht im eigenen Leben gar nicht so angestrebt hätte. Ich kann mir vorstellen, das hat vielleicht auch was mit Ihrer eigenen Familie zu tun. Man kennt das ja. Ihre Kinder sind Schauspieler, Ihr Vater war Schauspieler, Sie sind Regisseur. Also es gibt dann schon auch durchaus Druck oder zumindest einen gewissen, vielleicht leisen Zwang innerhalb von Familien. Also mir ging es doch schon sehr nah, dieses Verhältnis von Vater und Sohn, weil es zu kompliziert ist.
Ben, c'est-à-dire l'idée principale du film ayant eu donc un père qui était acteur, vous disiez, et qui est mort maintenant, c'était déjà de tourner la page par rapport à la mort de mon père, parce que là, l'art, ça sert aussi à évacuer quelque part. Quand on a tout dit sur un sujet par rapport à une personne aimée, quelque part, dans sa névrose, on revient moins creuser sur son absence et des choses comme ça. Et l'avantage que j'avais dans la situation et à l'âge que j'ai, où je me trouvais, c'est comme je suis moi-même père de Louis, quand je dirigeais les acteurs André Wimps, qui jouait le père, et qui a joué dans des films allemands d'ailleurs, hein, pas seulement dans des Coris Maki et tout ça, et Logan Anfofermo, qui est un jeune homme, qui est un élève du conservatoire, parce que je suis, comme deuxième métier, je suis professeur d'art dramatique. J'avais, pour les diriger tous les deux dans la relation entre un père et son fils, je pouvais être le père, parce qu'André Wimps a exactement mon âge, et penser que je m'inspirais de ma relation avec Louis. Et en même temps, ayant eu un amour profond pour mon père toute ma vie, je pouvais me mettre à la place de l'acteur qui joue le jeune homme et dessiner un père. André Wimps, en plus, a connu mon père. Il a joué au théâtre dans une pièce de Klaus Michael Gruber. C'était La mort de Danton. Donc André Wimps, l'acteur qui vit à Paris, connaissait mon père. Et d'ailleurs, c'était génial ce qu'avait fait La mort de Danton. Je me souviens d'être dans la salle avec André Wimps qui jouait sur scène et mon père et André Marcon et d'autres acteurs français. Donc j'avais les deux angles pour dessiner un fils et son père, celui de la connaissance psychologiquement pour diriger.
Ja, da gibt's natürlich zwei Sachen. Einmal, mein Vater lebt ja nun nicht mehr und man hat dann irgendwann auch die Möglichkeit, einfach eine Seite umzudrehen, also mit etwas irgendwo abzuschließen, seine eigenen Neurosen dann irgendwo auch hinter sich zu lassen. Aber in der Tat war mein Vater wirklich sehr, sehr wichtig für mich immer gewesen im Leben. Und ich hatte jetzt zwei Darsteller. Einmal hatte ich André Wimps, der den Vater spielt und mit dem ich mich in gewisser Weise identifizieren konnte, weil mir mein Vater so wichtig war. Und dann ihm gegenüber ein sehr junger Schauspieler, der noch in der Ausbildung eigentlich ist. Das ist Logan Anfofermo, und den ich auch selber unterrichte, weil ich sozusagen im Zweitjob auch unterrichte, also auch dramatische Dramatik unterrichte. Insofern konnte ich mich auch in ihn gut hineinversetzen, was es bedeutet, der Sohn zu sein. Und dann kommt noch hinzu, dass André Wimps meinen Vater gut kannte. Die beiden haben zusammengespielt, nämlich Dantons Tod von Grüber, und ich kann mich noch sehr gut an diese Inszenierung erinnern. Also da gab es eben ganz verschiedene Blickwinkel, die ich einnehmen konnte. Und natürlich habe ich auch an Louis gedacht, an meinen Sohn. Ich habe auch an meinen Vater gedacht, aber durch André Wimps, der verkörperte sozusagen beides.
Was für ein schönes Bild. Interessante Information nochmal dazu, zu dem psychologischen Hintergrund, der uns natürlich jetzt nicht so klar war, aber das müssen wir natürlich jetzt zum Ende hin logischerweise erwähnen. Es ist vor allem auch eine Geschichte von einem erotischen Erwachen. Also er steht zwischen mehreren Frauen, die auch von ihm alle sehr fasziniert sind, und zwar sehr schnell fasziniert sind. Und ich musste mal an so ein Gleichnis denken. Ich denke, es ist eine antike Fabel, diese berühmte Fabel von einem Esel, der zwischen zwei Heuhaufen steht und sich nicht entscheiden kann, für welchen Heuhaufen. Am Schluss verhungert er übrigens. Wird also dann, ja, weil er sich nicht entscheiden kann, ein bisschen davon hatte das was für mich. Es ist so viel Auswahl da, letztlich entscheidet er sich nicht wirklich.
Il peut pas vraiment faire le choix, ce jeune homme.
Ah, comme l'âne au milieu du foin, c'est comme le chien de Pavlov.
Ja, oder der Pavlov, der Hund, ja, könnte man auch nennen.
Oui, oui, jusqu'à ce qu'alors, on pourrait dire, il rencontre des femmes, ces deux premières femmes, avec derrière lui, pour le guider, l'amour de son père. Et un jour, il rencontre un amour avec une troisième femme qui est plus fort que l'amour qu'il avait pour son père. Et donc, il a découvert l'amour, on pourrait dire. Et alors, ça raconte le drame de justement du divorce avec son père quand il est jusqu'à la mort de son père, et comment très souvent, parce qu'il y a une c'est ce qui se passe mais moi je me suis jamais j'ai jamais cassé la relation avec mon père jusqu'au bout, mais quand même il y a quelque chose qui, quand un jour on trouve, ou pour une femme sa mère ou son papa, parce que ça peut être pareil, il y a quelque chose de commun entre l'amitié pour une personne de la famille et l'amour le jour où on le trouve, et il y a quelque chose qui tient de la rupture d'un côté qui est occasionnée par la liaison, la nouvelle liaison de l'autre.
Also was vielleicht ganz wichtig ist bei diesem jungen Mann ist, die ersten beiden Frauen, die trifft, die sind die Liebe oder was immer für diese Frauen empfindet, das ist nicht stärker als das, was für den Vater empfindet. Aber die dritte Frau, das ist dann wirklich die große Verknalltheit, die große Liebe, und die ist dann auch stärker als das, was zum Vater empfindet. Da gibt es sozusagen eine Scheidung vom Vater. Das ist ganz wichtig. Und das führt ja dann sogar dazu, dass der Vater dann, dass er den Verlust des Vaters erleiden muss. Also bei ihm selbst, sagt Philippe Garrel, war das niemals so schlimm. Dieser Bruch mit dem Vater war nicht so heftig, wie er jetzt hier in diesem Film ist. Aber man hat das eben doch sehr oft, dass das, was man für Familienmitglieder empfindet, eher doch im Bereich der Freundschaft angesiedelt bleibt. Und wenn man sich eben verliebt, Liebe ist dann eben doch ein sehr stärkeres Gefühl, was dann immer auch zum gewissen Bruch mit Familienmitgliedern führen kann.
Auch zum Bruch in der eigenen Biografie bei diesem Mann. Das ist auch ein Film über die Erziehung der Gefühle, so könnte man es auch nennen. Und die letzte Frage nochmal zu dem, was wollte ich Sie schon immer mal fragen, endlich kann ich es tun, warum schwarz-weiß, werden Sie immer wieder gefragt sicherlich. Sie haben es vorhin schon mal kurz angedeutet, der Zusammenhang von Realität und von Kunst. Und sicherlich hebt schwarz-weiß auch einen realen Vorgang so ins etwas Abstraktere, Zeitlosere.
Bien sûr, le noir et blanc a quelque chose d'abstrait et un peu hors du temps.
Ah, pourquoi le noir et blanc? Ah, il faut demander, je ne sais pas, Wim Wenders peut-être, il nous entend. Pourquoi on revient au noir et blanc toujours? Parce que c'est le film des origines, le film en noir et blanc. Et Henri Langlois, qui était le créateur de la Cinémathèque française et tout, et qui était une personne avec qui j'étais très ami, m'a dit de jamais abandonner le noir et blanc, parce que moi j'aime mieux filmer en noir et blanc. Je trouve que c'est plus facile. Mais parce que le cinéma ne pourrait pas, puisqu'il était à l'origine en pellicule et en noir et blanc, il ne pourrait pas abandonner complètement le noir et blanc. Un peu comme en peinture, on ne pourra pas abandonner, malgré l'acrylique et malgré le numérique, ça existera toujours, une toile tendue sur un cadre avec un pinceau. Et des couleurs. Et donc, parce que le cinéma est un art, il ne peut pas progresser. La peinture ne peut pas progresser, elle peut avoir une nouvelle... Enfin, c'est ce que je crois. Un art ne peut pas, n'appartient pas au progrès. Et en soi, depuis les premiers films de Lumière, ou l'invention de Thomas Edison, puisque les deux, d'un côté et de l'autre du monde, ont inventé le cinéma en 1895... 120 ans, 125 ans maintenant, je suis convaincu qu'on ne pourra pas, quelque part, abandonner et la pellicule. D'ailleurs, on s'en sert maintenant pour conserver, parce qu'on se rend compte qu'on peut restaurer, alors qu'en numérique, on ne peut pas restaurer. Et quelque part aussi, ben, le noir et blanc, comme en photographie. Donc, c'est une question un peu interne au 7e art, mais c'est une... C'est un endroit où, pour nous, c'est une évidence.
Also warum schwarz-weiß? Die Frage könntest du auch Wim Wenders stellen, ja, beispielsweise, der ja auch irgendwann zum Schwarz-Weiß zurückgefunden hat. Aber es ist einfach, der Ursprung des Kinos ist eben schwarz-weiß. Mhm. Die ersten Filme waren auch schwarz-weiß, und Henri Langlois, der die Cinémathèque Française gegründet hat, der ein Freund von Philippe Garrel war, hat ihm immer gesagt, du darfst das Schwarz-Weiß niemals aufgeben, und das hat er auch nie getan. Mhm. Und er findet es in gewisser Weise auch einfacher, in Schwarz-Weiß zu drehen, weil das einfach eben zum Kino einfach dazugehört. Und vor 125 Jahren ist das Kino von den Brüdern Lumière und von Thomas Edison erfunden worden. Das war damals eben ein Kino in Schwarz-Weiß, und er hat auch noch den Vergleich zur Malerei gezogen. Ein Maler wird immer auf die Leinwand und auf Pinsel und auf Farben ausweichen. Und er ist der Meinung, dass sich Kunst hat keinen wirklichen Fortschritt, auch nicht das Kino. Man kann es weiterentwickeln, man kann andere Sachen machen, aber es gibt keinen Fortschritt. Und deswegen bleibt man letztendlich doch immer wieder beim Schwarz-Weiß und auch beim Material, beim Film. Weil man hat herausgefunden, dass auch im digitalen Zeitalter man Film immer noch braucht, um zum Beispiel Filme zu konservieren. Das kann man digital einfach immer noch nicht. Und genauso wird man immer das Schwarz-Weiß brauchen.
Und so ist ein Paris-Bild entstanden, das einerseits ganz gegenwärtig ist. Die Leute haben Computer, sind junge Menschen mit Handys. Und auf der anderen Seite ist es völlig zeitlos und wirkt also wie das archaische Paris, das wir alle irgendwie auch im Kopf haben. The Salt of Tears ist im Wettbewerb der Berlinale zu sehen. Nächste Vorführung am Donnerstag um 12.30 Uhr im Zoopalast 1. Ein Film von Philipp Garrel, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke. Und natürlich bei Jörg Taschmann für die Übersetzung. Merci beaucoup, Monsieur.
Merci. Merci.